bei euch wieder zu sein, wenn jetzt der Winter vorbei ist und bei euch geht es in die Sommerperiode. Die ist zwar in kurz meistens, aber sie ist da, ne? Ja, schön, dass ihr gekommen seid und das Wort Gottes, danke schön, was wir heute früh schon hören durften, wie Gott wirkt. Das ist, glaube ich, für uns Deutsche ist das total ermutigend. Wann habe ich das letzte Mal einen Bibelspruch auf irgendeiner Mauer gesehen in Deutschland oder wo das so öffentlich bekannt wird? Bin ich schon fast bei meinem Thema. Ich bin Radiohörer. Ich weiß jetzt, seid ihr auch Radiohörer? Wer von euch hört noch gern Radio? Alles klar. Was hört denn so? Was für Sender sind bei euch da dran? W24, okay. Bayern 2. Bayern 1, das ist der richtige Mann. Bayern 1, also ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich bin begeisterter Bayern 1 Hörer und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, die spielen ganz viele Lieder aus den 70ern, 80ern und das war ja die Zeit der Jesus-People-Bewegung. Und dann spielen die ganz viele Jesus-People-Lieder aus der Zeit und da waren Evangeliumslieder in der Hitparade. Könnt ihr euch das noch vorstellen? Also da waren Lieder in der Hitparade mit ganz klaren, fantastischen Texten. Also ich bin da immer wieder begeistert. Vielleicht kennt ihr noch Don McLean, American Pie. There are three things I love most, for Father, for Son, and for Holy Ghost. Es gibt drei Dinge, die liebe ich am meisten, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wo ist das heute noch? Klasse. Und bei dem Bayern 1, wenn ich also schon bei der Werbung bin, die haben auch so eine kleine Sendung. Da bringen sie dann ein paar Mal in der Woche so positive Geschichten. Hörst du ja auch nicht immer. Hörst du meistens immer nur, so wie beim Arzt in der Arztpraxis, ne, wo es immer nur um die Querelchen geht und so weiter. Aber positive Geschichten. Und da war jetzt vor kurzem eine drin. Da hat ein Bootsfahrer in Norddeutschland, ist der mit seinem kleinen Bootler da auf irgendeinem größeren Fluss rumgeschippert und dann hat ihn die Wasserpolizei angehalten. Und hat ihn kontrolliert, muss eine Dame gewesen sein, und hat festgestellt, er hat also da keine Lizenz. Und sein Fahrzeug ist nicht zugelassen, und sie musste ihm dann einen Strafzettel, so leid ihr das getan hat, aber sie musste ihm einen Strafzettel geben, und er soll sich darum kümmern, dass das alles in die Reihe kommt. 2 Jahre später ungefähr hat dieser Bootsfahrer rein zufällig bei irgendeiner geführten Bootstour genau diese Beamtin wieder getroffen. Da muss er auf die zugegangen sein, hat unaufgefordert seine Zulassung gezeigt und hat sie über den grünen Klee gelobt. Und er ist so dankbar. Und die Frau, die war erst einmal geschockt. Ne? Wie gibt's denn sowas? Ja, und sie hat ja so eine Ausstrahlung gehabt und eine solche Überzeugung. Und sie hat es so freundlich und so kompetent rübergebracht. Und es ist ihm noch nie passiert. Und deswegen hat er auch das Knöllchen ganz gern bezahlt. Wow, dachte ich. Also so eine möchte ich auch mal erleben. Ne? Du weißt nicht, was du deinen letzten Strafzettel gekriegt hast, ob du das auch so freundlich hingenommen hast. Aber das hat dann bei mir sofort gearbeitet. Ja, das wäre Thema für Predigt. Ausstrahlung. Was haben wir für eine Ausstrahlung? Ne? Hätten wir eine Ausstrahlung, dass jemand sagt, oh, klasse, Mensch, also den Jens, wenn du beim Rewe begegnest, das ist ja sensationell, also der muss ja gar nichts sagen, ist ja der Roland zum Beispiel, klasse, der Tom, die strahlen ja was aus. Und ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, wir wollen ja alle das Evangelium unter die Menschen bringen. Und da ist eine gute, gesunde Ausstrahlung irgendwie hilfreich, oder? Also wenn du da mit einem wirklich griesgrämigen Gesicht auf die Leute zukommst und sagst, übrigens, Jesus ist für dich gestorben und wenn du das jetzt nicht annimmst, dann ne? Also der Mensch bekehrt sich sofort, oder? Kann passieren. Also unser Altpräses, der Olonska, die Geschichte erzähle ich ja immer wieder gern, der hatte einen Ruf gekriegt als junger Mann, als Evangelist, und dann wollte er das ausprobieren und dann kommt der Fahrradfahrer her und er zerrt den Fahrradfahrer vom Fahrrad runter und sagt zu dem, hast du schon Jesus angenommen? Also die beste Evangelisationsmethode überhaupt, oder? Überzeugend und einfühlsam. Und dann sagt der Fahrradfahrer zu ihm, ist komisch, Sie sind heute schon der Zweite, der mich das fragt. Er hat dann gesagt, er ist dann etwas sensibler geworden später, ne? Aber also jetzt bloß nicht als Ablenkung, aber eine gute Ausstrahlung, ich glaube, das stimmte mir überein, ist wirklich hilfreich, wenn man das Evangelium von Jesus zu den Menschen bringen will. Und dann habe ich mir gedacht, Ausstrahlung, da steht auch was in der Bibel drin. Da gibt's doch, die Engländer würden sagen, eine Benchmark, also praktisch ein das Beste vom Besten, wo man sich dran orientieren kann. Und ich lese euch mal aus 2. Mose, Kapitel 34, Vers 28. Mose blieb dort beim Herrn 40 Tage, 40 Nächte. Er aß kein Brot, trank kein Wasser. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Als Mose vom Sinai herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln des Bundeszeugnisses in der Hand. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Aaron und alle Israeliten sahen Mose und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Erst als Mose sie rief, kamen Aaron und alle 7 Häupter der Gemeinde zu ihm und Mose redete mit ihnen. Dann kamen alle Israeliten herbei und er trug ihnen alles auf, was der Herr zu ihm auf dem Berg Sinai gesprochen hatte. Als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er über sein Gesicht einen Schleier. Wenn Mose zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, nahm er den Schleier ab, bis er wieder herauskam. Wenn er herauskam, trug er den Israeliten alles vor, was ihm aufgetragen worden war. Wenn die Israeliten das Gesicht des Moses sahen, wie die Haut seines Gesichtes strahlte, legte er den Schleier über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Diese Ausstrahlung, die dieser Mose gehabt hat, die war gigantisch. Das wird eigentlich nur getoppt von Jesus, von dem uns dann erzählt wird, als er auf diesem Berg der Verklärung war. Da war es nicht bloß das Gesicht, da war es der ganze Körper. Der ganze Mensch hat gestrahlt. Wenn der Jens jetzt, heute habe ich es mit Jens, wenn der Jens jetzt in die, was habt ihr, Rewe hier bei euch? Auch, wenn der Jens in die Rewe reinginge, stellt euch vor, das Gesicht strahlt. Was würden die machen? Die würden gucken, wo sind die LEDs? Wo sind die Batterien? Wie ist der gesteuert? Und wenn sie feststellen würden, dass da weder Batterien noch LEDs noch irgendwas ist, dann könnte es selbst in Schwarzenbach passieren, Jens, es könnte selbst in Schwarzenbach passieren, dass Leute fragen, was ist denn mit diesem Pastorchen da passiert? Also ich glaube, Geschwister, wenn uns sowas passieren würde, ich sage mal ganz vorsichtig, ähnlich wie die Maria Brehan, die dann plötzlich ihr rausgerutscht ist, heute regnet es, ganz vorsichtig, da könnte eine Erweckung ausbrechen. Weil etwas passiert, wo es selbst das ZDF und das ARD wahrscheinlich nicht dran vorbeikämen. Die schreiben ja, die berichten ja nichts über die Christen, das wollen sie aber nicht. Aber selbst da müssten sie vielleicht doch mal einen Reporter hinschicken. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum hat ausgerechnet dieser Mose diese Ausstrahlung gekriegt? Was war an diesem Mose denn so außergewöhnlich, dass Gott diesen Mann mit einer solchen Ausstrahlung versieht? Und ich habe ein paar Punkte und ich glaube, dass die jedem von uns helfen können, weil wir uns da drin ein bisschen wiederfinden bzw. abchecken können. Mein erster Punkt ist, Mose hatte eine klare Einstellung zur Sünde. Die meisten Menschen, wenn du über Sünde sprichst, kriegen die Schnappatmung. Kennst du den Begriff? Also die kriegen sich nicht mehr rein. Sünde. Ne? Dann, wir Christen sind dann gewohnt, dann verwenden wir das Wort Zielverfehlung. Klingt besser, kommt aus dem Bogenschießen. Ne? Zielverfehlung versteht irgendwelche, also ist nicht so brutal wie Sünde. Aber im Endeffekt steht ja genau das Gleiche dahinter. Mose hatte eine ganz klare Einstellung zur Zielverfehlung, zur Sünde. Warum? Wenn ich es mal geschichtlich betrachte, als der Mose auf die Welt kam, Geschwister, war einer der größten Genozide, also ein Völkermord der Weltgeschichte im Gange. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Warum einer der größten? Im Buch Numeri wird uns später die Anzahl der Israeliten über 20 Jahre mit 603.550 geschildert. Also war dieses Volk Israel zwischen 2 und 3 Millionen. Berlin, ne? Ungefähr Berlin. Arm, aber sexy. Ne? Also Berlin ungefähr, also in der Größe von Berlin, so groß war dieses Volk Israel. Und die wurden versklavt von den Ägyptern, wurden gezwungen, deren Pyramiden zu bauen, wer es für euch sich mal ermöglicht, da unten mal hinzufahren oder Nilkreuzfahrt zu machen, total interessant. Und dann haben die gemerkt, die Ägypter, oh, die werden uns ja zu mächtig, die müssen wir loskriegen. Was haben sie gemacht? Sie haben die Hebammen angewiesen, dass alle Jungs, die auf die Welt kommen, umgebracht werden. Das ist ein Genozid, Geschwister. Das ist Völkermord. Sie hatten geplant, wenn dieses Volk seine Schuldigkeit getan hat, dann bringen wir sie um. Dann gehen die ein. Und dann kommt eine Familie auf die Idee, wir setzen unser Kindchen aus, den Mose. Und weil Gott ja Kreativität gesetzt hat, haben sie ein kleines Bödler gebaut. Wenn ihr so wollt, Geschwister, der Mose war der erste Bootsflüchtling. Ja? Und seine Schwester war die erste Schleuserin. Ja, oder nicht? Also sag mir bitte nicht, dass die Bibel nicht aktuell ist. Die ist aktueller als alles. Der erste Bootsflüchtling wird ins Wasser gesetzt und die Schleuserin steht an der Seite und guckt, wo er rauskommt. Und dann wird er da angeschwemmt. Gott ist dabei. Tochter des Pharao nimmt ihn als Pflegekind auf. Der wächst in aller Weisheit der Ägypter, sagt uns die Bibel. Der muss also blitzgescheit gewesen sein. Intelligenzquotient mindestens 160. Wahrscheinlich noch viel, viel höher. Wahrscheinlich fotografisches Gedächtnis. Kannst du mal später nachlesen. Der hat sich das alles gemerkt, was Gott ihm da oben auf diesem Berg gezeigt hat. Und dann hat dieser Mose, mein nächster Begriff, dann hat dieser Mose aber im gewissen Alter sein Coming Out. Ihr wisst, was ein Coming Out ist. Also nicht der falsche Begriff, was man heute verwendet, dass plötzlich einer sagt, ich war das und jetzt bin ich jetzt dieses. Ne? Ich verschärfe das Ganze jetzt, soll ich einen Coming-out-Witz erzählen. Kommt eine Frau mit ihrem Hund zum Ordnungsamt. Sagt, ich möchte meinen Hund von der Hundesteuer abmelden. Und dann sagt er, hallo liebe Frau, der ist doch dabei. Das sehen Sie doch nicht. Sie können den doch nicht von der Hundesteuer abmelden. Der Hund ist doch dabei. Sagt sie, Moment, das ist ganz anders. Der fühlt wie eine Katze. Er ist nur noch im falschen Körper. Ich finde den goldig. Entschuldigt, das muss jetzt sein. Also der Mose hat ein echtes Coming Out. Er erkennt nämlich, dass er kein Ägypter ist. Ich gehöre da gar nicht dazu. Ich bin in meinem Herzen bin ich ein Hebräer. Und ich bin auch ein gebürtiger Hebräer. Mal, wo sind meine Bibelkenner? Was für ein Stamm war er? Aus welchem Stamm kommt Mose? Levi. Levi natürlich. Ja? Mose war Levi. So, und dann erkennt er, ich bin ja Hebräer. Und ist sein ganzes Herz ist erfüllt, sein ganzes Gemüt ist erfüllt. Ich bin ja Hebräer, ich bin kein Ägypter. Und er nimmt Anteil an seinem Volk und er kämpft für dieses Volk und geht so weit, aus seiner eigenen Gerechtigkeit erschlägt er einen Ägypter, sagt uns die Bibel. Und denkt, kein Mensch hat es gesehen und am nächsten Tag wird alles bekannt und dann muss er abhauen. Der Pharao was not amused, sagen die Engländer, er was not amused, der musste abhauen und er war ja 40 ungefähr zu dem Zeitpunkt. 40 Jahre, dann musste Mose fliehen. Er flieht auf den Sinai. Wer schon mal vor euch am Sinai gewesen ist, ist nicht unbedingt sehr wohnlich. Also ich würde es mit Mallorca nicht tauschen. Er geht dahin. 40 Jahre lang hütet er Schafe. Mäh, mäh, mäh. Ne? Und in diesen 40 Jahren, ich möchte nicht wissen, Geschwister, wie oft er Panikattacken gehabt hat. Angst gehabt hat, dass dann irgendwann einer von dem ägyptischen Heer auftaucht und ihn verhaftet. Du bist doch der, du hast doch den umgebracht. Der Mose-Geschwister, der hat erkannt, was Sünde bedeutet. Er hat erst einmal die Sünde bei den anderen gesehen. Das ist ja recht leicht, ne? Das schaffen wir alle. Die Sünde beim anderen zu sehen, das ist ja ganz leicht. Und wenn einer sagt, Sünde gibt's nicht, dann lass den mal, dass einer an sein Auto nachfährt zum Beispiel. Oder in der Gastwirtschaft tun sie ihm das Schnitzel doppelt berechnen. Dann weißt du ganz schnell, was Sünde ist. Ja, da brauchst du keine Erklärung dafür. Ist so. Also als erstes erkennt er die Sünde beim anderen. Na, das ist ja toll, ne? Der andere, ja, ja. Aber jetzt kommt der Mose an die Situation, jetzt erkennt er die Sünde bei sich. Ich bin ja auch Sünder. Und zwar ganz schlimmer. ich habe am Menschen das Leben genommen. Und dann verändert sich etwas, Geschwister. Das ist die beste Voraussetzung, dass du zu Jesus kommst. Wenn du plötzlich nicht die Schuld beim anderen, sondern bei dir suchst und findest. Und sagst, wer nimmt mir diese Schuld? Wie kriege ich die los? Was kann ich dafür tun? Was kann ich bezahlen? Was kann ich abarbeiten? Nichts kannst du arbeiten, nichts bezahlen. Es gibt nur einen, der sie dir nimmt. Er trifft eine ganz klare Entscheidung. Und dann begegnet ihm Gott. Und unser Gott ist ja schon manchmal interessant, ne? Gott lässt sich 40 Jahre Zeit. Das ist ein starkes Stück, oder? Also das ist ein Hammer. Also Gott, wenn ich mich jetzt mehr oder weniger bekehrt habe, wenn ich jetzt erkannt habe, was ich da verkehrt mache, jetzt könntest du doch gleich kommen und könntest über deine Engel mir meine Berufung mitteilen. So ist Gott nicht. Gott sagt, du hast Zeit. Der Mose war dann 80, als er ihn berufen hat. Ich sag mal, das war der Joe Biden des Altertums. Was die Amerikaner an 83-jährigen Präsidenten haben, das hatten die Hebräer mit einem 80-jährigen Anführer. Und dann wird er gerufen. Und dann führt er dieses Volk aus dieser Gefangenschaft heraus. Er erlebt, wie Gott mit diesem Volk Ägypten umgeht. Diese 10 Plagen, wie sogar die Erstgeburt stirbt. Er erlebt, wie Gott dieses Schilfmeer teilt und ein Riesenvolk geht da durch. Aber er erlebt auch, Geschwister, als sie endlich da drüben angekommen sind, dass sich da bei denen nichts geändert hat. Genauso, wir haben nichts zu essen, es gibt nichts zu trinken, ich möchte aber Bratwurst und das Schnitzel schmeckt nicht mehr. Das seid ihr nicht, ne? Ihr seid ja anders. Ihr sagt, Grießbrei jeden Tag ist okay. Und dann erlebt er dieses Volk sogar, als er oben bei Gott auf dem Berg ist, wie sie unten ihre ganzen Klunker für ein Kalb opfern. Das musst du mal fertig bringen. Du musst da mal jemanden, dass er freiwillig seine Knete hergibt und seinen Schmuck für irgendetwas. Das kann nichts gescheit sein, sonst würde es nicht hergeben. Ja, schau die Spendenaufkommen im christlichen und sonstigen Bereich. Da wird einmal 50 Euro im Jahr spendet, das ist ja schon viel. Ganz freigebig geben sie ihr Gold und ihr Zeug und bauen sie einen Riesenkalb. Und dann kommt dieser Mose und dann zeigt sich die Einstellung zur Sünde. Er ist wütend, Geschwister. Er ist wütend. Denk bloß nicht, dass ein Mann über 80 nicht wütend sein kann. Ja? Ich bin 68, ich kann ganz schön wütend werden. Und dann, wenn ich mir überlege, wenn sich das steigern sollte, wie bin ich da mit 80 drauf, Leute? Also, er ist wütend. Er zerschmettert diese Tafel mit den 10 Geboten, rennt da runter. Ich war mal am Sinai, da hat uns der Fremdenführer gesagt, du brauchst 4,5 Stunden, bis du da hochkommst. 4,5 Stunden rennt er runter. Und dann lässt er, wie ein Mechaniker, Lehrling im ersten Lehrjahr, mit der Feile lässt er denen dieses Kalb zermahlen und zerschleifen. Und dann mussten sie das Zeug sogar noch trinken, finde ich toll, ne? Haben sie praktisch über Gaga, haben sie es dann hinten rausgebracht. Toll. Also, mein erster Punkt. Wie gehst du mit Zielverfehlung um, mit Sünde? Was macht das mit dir? Hast du auch eine klare Meinung dazu? Nicht bloß zur Sünde der anderen, sondern zu deiner eigenen Sünde. Es ist ganz wichtig, Geschwister, und das hat Gott gesehen. Dieser Mose, der konnte die Sünde nicht ertragen. Weder seine eigene noch die andere. Das war ein Grund, warum Gott ihm das gegeben hat. Mein zweiter Grund. Mose zahlt für seine Nachfolge einen hohen Preis. Und ich habe in Klammern geschrieben, freiwillig einen hohen Preis. Als er da unten gewesen ist, dieses Kalb zerrieben hat oder angegeben hat zu zerreiben, dann sagt Gott, komm wieder rauf. Er hat übrigens noch nichts gegessen. Er hat vorher 40 Tage nichts gegessen, jetzt hat er auch nichts gegessen. Gott sagt, komm wieder rauf. Und damit du auch was lernst, bringst du 2 Tafeln mit. So ist auch Gott. Er sagt, die machst du das mal selber. Also hat er diese 2 Tafeln erst einmal herstellen müssen. Ich bin Statiker. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ich schätze, die 2 Tafeln waren zwischen 40 und 50 Kilo. So, ein über 80-Jähriger läuft mit 40 bis 50 Kilo ein Berg hoch, wo er 4,5 Stunden braucht. Haben wir es doch gut, oder? Da haben wir es gut, ne? Wir hätten eine Seilbahn gebaut, oder? Ne? Oder Hubschrauber gerufen, ne? Kannst du selbst am Himalaya kannst du Hubschrauber rufen. Mose, Geschwister, das liest er zwischen den Zeilen, dieser Dienst des Mose, der ist ja bis zu seinem 120. gegangen. Der hat ihm richtig was gekostet. Der hat gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Der hat sich angestrengt. Das war Stress. Nichts mit Work-Life-Balance. Hat es damals noch nicht gegeben, Gott sei Dank. Ich muss euch jetzt was sagen, was mich sehr, sehr beschäftigt. Wir erleben momentan einen dramatischen Wandel in unserer Arbeitsgesinnung in unserem Land. Ich bin selber Unternehmer, ich kriege keine Leute, wir haben Aufträge ohne Ende, ich weiß nicht, wo ich die hernehmen soll. Es ist unglaublich, was in unserem Land passiert ist. Er hat jetzt eine Studie gegeben von einem Professor. Kurz trinken. Über die Generation Z. Also nicht die letzte Generation, ne? Die sorgen ja wenigstens dafür, dass also Klebstoff verbraucht wird. Die Generation Z, das sind also die, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Und die haben 3000 Leute befragt, Unternehmer, Leute aus dem Personalwesen in den Firmen, natürlich auch ganz viele von dieser Generation Z, Eltern und so weiter und so fort. Und es kam dabei raus, diese Generation Z charakterisieren im Endeffekt drei Dinge. Sie sind faul, sie sind unloyal und sie sind empfindlich. Und jetzt kommt das ganz Schlimme. Also das hat man über jede junge Generation gesagt. Was? Wie ich damals als Spät-68er mit langer Haarhaut das auch gesagt habe, fauler und macht nichts. Aber hier, die sind faul, die sind unloyal, die sind empfindlich. Und dann haben sie viele von den Leuten damit konfrontiert und gesagt, ja, stimmt. Stimmt, wir sind es. Das ist schwierig, Geschwister. Das ist für die jungen Leute scheinbar okay. Ja, ich bin faul. Ich bin unloyal, mich interessiert die Firma nicht. Ich bin bloß hier, damit ich aufs nächste Level komme. Und empfindlich, du wagest bloß nicht, mir was zu sagen. Gell? Ich habe da vorher einen Anwalt. Mir geht's nicht drum, Geschwister, mir geht's nicht drum, eine junge Generation da jetzt an den Pranger zu stellen. Ich denke eher, unsere jungen Menschen, die werden belogen und betrogen. Die werden von Medien und von Leuten in irgendeine Richtung gebracht. Und das wird seinen Preis haben. Wir werden das teuer bezahlen müssen. Ob das die persönliche Arbeit ist, ob das die Gemeindearbeit ist, ob das meinetwegen auch politische Parteien sind, das funktioniert immer nur, wenn Menschen auch Leistung bringen. So komisch, wie es klingt. Gemeinde im Sängerwald ist entstanden, weil Menschen gearbeitet haben. Ja, Jens, weißt du, wenn wir die alten Bilder uns angucken, was haben die Leute geopfert? Wir in Kronach, Gemeinde ist entstanden, weil Menschen gearbeitet haben über Jahre, Jahrzehnte. Und ich möchte euch, gerade euch junge Menschen, ermutigen, das aufzubrechen, zu sagen, nee, ich will mit diesem, das, was mir da die Medien versuchen vorzumachen, das ist doch nicht das Leben. Ich will doch was sehen, was ich tun kann, was ich mit meinen Händen, mit meinem Geist erarbeiten kann. Und dieser Mose, Geschwister, der hat es vorgemacht. Der hat mit weit über 80, hat er wirklich gearbeitet, geblockert. Und das hat Gott gesehen. Unser Gott liebt fleißige Menschen. Ich weiß, dass man das in vielen Kreisen in Deutschland nicht mehr sagen soll und die das auch gar nicht hören wollen. Gott liebt fleißige Menschen und ich sag's dir ehrlich, ich liebe auch fleißige Menschen. Ich sehe meiner Frau zum Beispiel unheimlich gern beim Arbeiten zu. Sie mir aber auch. Ja, also, bloß, dass das richtig versteht. Die Bibel sagt, sagt Jesus, recht zu, du treuer und fleißiger Knecht. Oder in der Offenbarung heißt es, ich kenne deine Werke. Das zeigt mir, dass das für Gott wichtig ist. Deswegen sollst du keinen Herzinfarkt kriegen vor lauter Aktionismus. Aber das, was wir beitragen können, ne? Maria Brean ist doch fantastisch, mit 62 kriegt die Frau einen Ruf. Ja, wie mal einer gesagt hat, die Amerikaner fliegen mit 80 zum Mond, die Deutschen gehen mit 55 in Rente. Ja, das charakterisiert doch eigentlich alles. Ja, aber einfach um uns da wieder, Gott liebt fleißige Menschen, Geschwister, und er wird uns belohnen. Mein dritter Punkt. Dieser Mose hatte eine gesunde Erwartungshaltung. 2. Mose 33, Vers 12 sagt er, Mose sagte zum Herrn, siehe, du hast zu mir gesagt, führe dieses Volk hinauf. Du hast mir aber nicht wissen lassen, wen du mit mir sendest. Du hast doch gesagt, ich habe dich mit Namen erkannt und du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Wenn ich wirklich Gnade in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch deine Wege erkennen, dass ich dich erkenne und Gnade in deinen Augen finde. Und siehe, diese Nation ist dein Volk. Da sagte er, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschaffe. Da entgegnete er ihm, wenn dein Angesicht nicht mitginge, dann führe uns nicht von hier herauf. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, ich und dein Volk? Doch wohl daran, dass du mit uns ziehst. Und dann werden wir, ich und dein Volk, vor allen Völkern auf der Welt ausgezeichnet werden. Der Herr erwiderte Mose, auch das, was du jetzt verlangst, will ich tun. Denn du hast Gnade in meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und jetzt kommt der schönste Satz, Vers 18. Dann sagte er, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Fasziniert mich immer wieder. Dieser Mose mit weit über 80 sagt zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Wo wir sagen müssen, ey, was der schon alles erlebt hat, oder? Ja, alles, also das Gemeindeleben, nichts, was es nicht gegeben hat, hat der Mose erlebt. Und dieser Mann, der sich schon längst hätte zur Ruhe setzen können, der sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Begeistert mich, Geschwister. Diese Erwartungshaltung, Gott, ich will noch was. Da ist noch nicht alles da. Ich möchte noch auf dem Wasser laufen. Ich möchte noch, was nicht, fliegen, egal wie. Ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Ich möchte so eine Ausstrahlung haben. Geschwister, es ist wichtig, dass wir eine gesunde Erwartungshaltung an unseren Herrn haben. Jesus, ich will noch was. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich schon alles abgeschlossen habe. Ich stelle fest, ich komme in eine ganze Menge Gemeinden auch rum, ich stelle fest, dass das Thema Geistesgaben zum Beispiel, dass das mehr und mehr in den Hintergrund gerät. Wie ich jetzt raufgefahren bin, bin ich an ein Bild erinnert worden. Ich glaube, das ist für jemanden unter euch. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen war ein Bild von einem Erdrutsch in der Schweiz. Da ist eine riesige Geröllmasse runter und kurz vor einer Kirche ist diese Geröllmasse zum Stehen gekommen. Wie durch ein Wunder, war in allen Zeitungen drin, ein Wunder. Der Berg hat diese Kirche nicht zerstört. Und den Eindruck, den ich habe, es ist jemand unter uns, der ist also vom Schicksal gezeichnet. Und es ist etwas, mit dem du eigentlich nicht fertig wirst. Und wo du sagst, wie weit soll es denn noch gehen? Und was passiert noch in meinem Leben? Dass Gott zu dir sagt, bis hierher und nicht weiter. Ich habe einen Stopp gesetzt in deiner Situation. Ich habe einen Stopp gesetzt, so wie ich diese Geröllmassen gesagt habe, Stopp. Nimm das mit. Gott sagt dir, es wird nicht weitergehen. Ich habe einen Stopp gesetzt. Und ich möchte euch wieder ermutigen, streckt euch aus. Gaben der Heilung, Gaben der Geisterunterscheidung. Es gibt so viel, was wir wieder brauchen. Und es ist auch Hunger da unter den Menschen. Vierter Punkt. Gemeinschaft mit Gott verändert nachhaltig. Kapitel 34, Vers 29, während Mose vom Berg herabstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Ist klasse, oder? Wenn du früh in dein Bad gehst, ne, und machst, und deswegen, weißt du, dann weißt du, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Der Mose wusste es ja nicht einmal. Der wusste nicht einmal, dass er strahlt. Der hat es gar nicht mitgekriegt. Hätten die Israeliten ihn nicht darauf hingewiesen, hätte er es nicht verstanden und auch gar nicht registriert. So ist Gott, Geschwister. Er verändert dich und du kriegst es nicht einmal mit, aber die anderen kriegen es mit. Das ist so wichtig. Wenn du dich bekehrt hast und nach einer gewissen Zeit triffst du mal deine Freunde von früher und die sagen zu dir, ja, du bist irgendwie anders. Echt, wie bist du anders? Also was ist mit dir passiert? Wo haben sie denn dich durchgedreht? Wie haben sie dich denn umgepolt? Das sind natürlich die Steilvorlagen. Ne? Das sind die Steilvorlagen vom Evangelium zu erzählen. Gemeinschaft mit Gott verändert, Geschwister. Ich höre mir letzte Zeit abends immer, höre ich wegen Lobpreis, Hillsong oder wie auch immer. Und ich merke, ich schlafe leichter, ich schlafe besser, ich habe einfach ein Understanding am nächsten Tag. weil ich über den Lobpreis einfach auch in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkomme. Es gibt so viel Schrott, was du auf den Fernsehen sehen kannst, das will ich mir gar nicht angucken. Gemeinschaft mit Gott verändert. Toll, oder? Jetzt kommt es zum Schluss. Jetzt geht es um dich. Wo bist denn du in dieser Geschichte? Ja, wo ist denn dein Platz? 2. Mose 33, Vers 7. Mose nahm jeweils das Zelt und schlug es für sich außerhalb des Lagers auf. In einiger Entfernung vom Lager, er nannte es Offenbarungszelt. Wenn einer den Herrn aufsuchen wollte, ging er zum Offenbarungszelt vor das Lager hinaus. Wenn Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk. Jeder trat vor sein Zelt und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt eintrat. Sobald Mose das Zelt betrat, ließ sich die Wolkensäule herab und blieb am Zelteingang stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Zelteingang stehen sah, erhoben sich alle und warfen sich vor ihren Zelten zu Boden, jeder am Eingang seines Zeltes. Der Herr und Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht. Da steht, jeder trat vor sein Zelt und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt eintrat. Hört sich sehr gut an. Guten Morgen, Pastor. Bist da ganz guter. Toll, wie du schon früh so aufstehst, wie du da in das Zelt gehst. Klasse, Pastor, wir mögen dich. Wisst ihr, dass das so eigentlich nicht gedacht war? Dieses Zelt der Begegnung war für das Volk. Das sollte jeder vom Volk reingehen, um mit Gott zu reden. Nicht wie es dann später in der Großkirche gemacht wurde, der Heilige, ne? Da macht er außer dem Jens, macht er den Heiligen Jens. Und dann werden dann alle Gebete auf den heiligen Jens projiziert und er bringt sie dann vom Herrn. Freunde, da habt ihr verloren. Ja, da gibt es eine Kirche, die macht das. Das geht dann so weit zum Beispiel, dass es in Sizilien sogar einen Heiligen der Taschendiebe gibt. Noch nicht gewusst? Na, natürlich, klar, musst du ja beten, dass du nicht erwischt wirst. Wir müssen uns immer fragen, Geschwister, wo sind wir in der Geschichte? Wir können alles aus der Beobachterposition machen. Ne, das ist ja sehr angenehm. Ihr wisst also da in der dritten, vierten Reihe, wenn nächstes Mal nimmst du ein Popcorn noch mit, wäre gut, ein wenig Pepsi vielleicht auszuteilen. Ne, die Sitze sind ein wenig sehr unbequem, muss ich sagen, also für Predigt wäre schon nicht schlecht, wenn man so ein wenig so einen Massagesitz da herinner hätte. Ich bin wieder böse, ich weiß, aber ich komme bloß alle Vierteljahr einmal. Es ist so, Geschwister. Was können wir denn noch angenehmer haben? Wo kann es uns denn noch schöner gemacht werden? Gott möchte mit dir, mit mir, mit uns allen persönlich in Kontakt treten. Er möchte dich zum Leuchten bringen. Er möchte dir diese Ausstrahlung geben, dass im Rewe lauter solche Leuchten sind. Na, dann wird es spannend, Leute. Dann rufen sie den Bürgermeister an. Und die Polizei. Und den, nicht Bundesgrenzschutz, wie heißt das jetzt, Bundespolizei. Im Rewe leuchtet etwas. Ob das nicht Außerirdische sind? Dann habt ihr es geschafft, Geschwister. Dann habt ihr es geschafft, dann sind eure Sonntags-Freilichtgottesdienste hier. Oh. Musst du zumieten. Dann sind die, ist euer Platz davon zu wenig. Okay. Bist du Beobachter? Bist du Konsument oder bist du Mitspieler? Bist du einer, der sagt, Gott, hier bin ich. Was hast du noch für mich? Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Wo willst du mich noch haben? Wo brauchst du mich, Gott? Gott, ich will noch mehr. Ich will deine Herrlichkeit schauen. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Ist das nicht toll? Vielleicht ist gerade an dem Platz, wo du bist, bist du das einzige Licht. In unserem Herzen, da muss ich fort. Das hält keines aus. Das ist nicht mein Platz. Vielleicht sagt Gott eben gerade, vielleicht bist du da das einzige Licht. Und deswegen will ich dich da haben. Und letzte Bibelstelle, 2. Korinther 3, Vers 2. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Wow. Ich wünsche dir diese Ausstrahlung, Jesu. Und ich wünsche sie mir auch, weil das genau das ist, was diese Welt braucht. Amen.